Wunderbar. Dann sage ich mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus dem Regierungsviertel und ich habe das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Mein Name ist Hans-Peter Bartels. Ich war bis 2020 Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestages. Vorher viele Jahre Bundestagsabgeordneter der SPD für den Bundestagswahlkreis Kiel, Mitglied im Verteidigungsausschuss, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses und jetzt aktuell im Ehrenamt Präsident der Gesellschaft für Sicherheitspolitik. Also insofern dem Thema treu geblieben. Und auch nach wie vor in Berlin wohnhaft.
Okay, bevor wir beim Thema Sicherheitspolitik näher einsteigen, würde ich gerne wissen, wie du aufgewachsen bist, wie du zur Schule gegangen bist und ob du schon als kleiner Junge immer Wehrbeauftragter werden wolltest.
Als kleiner Junge wusste ich nicht ganz so viel über das Grundgesetz und welche Ämter zu vergeben sind in der Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland, aber also mit Interesse für Politik hat das irgendwann in der gymnasialen Oberstufe angefangen und damit Schülerzeitung machen, Schülervertretung. Und dann wurde ich da noch vor dem Abitur in einem Verband, den es in Schleswig-Holstein und anderswo auch gab, in der Jungen Presse Schleswig-Holstein zum Vorsitzenden gewählt. Das war die Organisation der Schülerzeitungen im Lande. Und man hätte gar nicht gedacht, dass das so wahnsinnig politisch ist, war es dann aber schnell, weil sich herausstellte, dass in dieser Vereinigung ein ganzer Teil Zeitungen der sozialistischen deutschen Arbeiterjugend, das war die Jugendorganisation der DKP, der Kommunistischen Partei in Westdeutschland, Mitglied waren und die einen regelrechten Unterwanderungsversuch gestartet hatten. Also die wollten den Verein übernehmen. Das war ganz knapp nicht gelungen. Das ist mir dann aber auch erst im Nachhinein aufgefallen. Also ich war ja gewählt worden. Das war alles gut. Also wenn auch knapp. Aber dann stellte man eben fest, also das war schon eine Menge, was die sozusagen an Scheinzeitungen, in die junge Presse eingebracht hatten. Und dann gab es große öffentliche Auseinandersetzungen darum, weil ja eben unser Verein nicht der einzige war, der solchen Attacken ausgesetzt war. Also anderswo wurde es auch versucht. Wir kriegten damals Landesmittel, also staatliche Unterstützung für die politische Bildungsarbeit. Und das wurde alles in Frage gestellt, weil zu viele Kommunisten dabei. Also plötzlich war man in so einer Sandwich-Situation. Also einerseits, also ich war ja gegen die Kommunisten, aber andererseits wurde uns das Geld gestrichen, weil wir Kommunisten dabei hatten. Und das musste man irgendwie bereinigen. Das ist dann auch gelungen, war aber sehr spannend. Also dafür, dass man noch kein Abitur hatte, und noch irgendwie sich gar nicht so erwachsen fühlte, war das schon relativ viel Politik am Anfang, hat aber sehr dazu beigetragen, eben so politisches Engagement zu fördern. Also ich bin dann in die SPD eingetreten und im Ortsverein und bei den Jusos aktiv geworden. Das alles dann auch neben dem Studium, neben dem Wehrdienst, und also eine eigentlich klassische Sozialisation in den 80er Jahren. Also man macht ein bisschen was mit Politik in der SPD rund um die Partei, mit Organisationen, die außerhalb von Parteien sind. Also dieser Schülerzeitungsverein war natürlich was Eigenes. Und ja, dann war das Studium naheliegenderweise auch politische Wissenschaft, Soziologie, Volkskunde. Das Ziel vielleicht erstmal damit in den Journalismus zu gehen. Ich habe damals mal wie sozusagen das Engagement in der Schülerzeitung nahelegt, also eben gerne geschrieben.
Das wollte ich gerade als nächstes fragen, ja.
Hab dann mit anderen gemeinsam in Kiel eine alternative Zeitung gegründet zu der Monopol-Tageszeitung, die es da gab, wie an vielen anderen Orten auch, also nur noch eine Tageszeitung. Und wir haben dann eine neue Wochenzeitung gegründet, die also für Geld verkauft, also mit Redakteuren, die Geld verdienen sollten, wenn auch sehr wenig, und vielen freien Mitarbeitern. Also haben so eine Zeitung gegründet als Genossenschaft und das über 8 Jahre auch am Leben gehalten. Also der Anspruch war damals, Gegenöffentlichkeit zu schaffen, also gegen eine zu sehr formierte Öffentlichkeit, die eben dann entsteht, wenn es eine Monopolpresse ist, nicht? Also eine einzige Tageszeitung ist zu wenig. Insofern haben wir ein kleines bisschen was daneben gesetzt, geringe Auflage, also 10.000, die wir da gedruckt haben. Und das wöchentlich und nicht jeden Tag. Aber es hat, glaube ich, ein bisschen zur Auflockerung der Medienlandschaft in Schleswig-Holstein beigetragen. Kieler Rundschau hieß das. Und hat gerade so lange gehalten, wie mein Studium ging. Und dann gab es auch einen Regierungswechsel in Schleswig-Holstein. Dann kam sozusagen eine sozialdemokratische Regierung mit Björn Engholm als Ministerpräsident. Und dann ging das Leben irgendwie anders weiter.
Okay, und wie habt ihr das geschafft, eine Zeitung aufzubauen? Also du hast gesagt, geringe Auflage, aber trotzdem ist es ja ein enormer Kostenfaktor. Wie habt ihr euch finanziert?
Also wir haben Genossen für die Genossenschaft gesucht. Das heißt, die haben dann 500 oder 1.000 oder 2.000 Mark damals als Genossenschaftsanteil eingezahlt. Also Geld, von dem sie annehmen durften, das niemals wiederzusehen. Dafür, dass es so eine Zeitung gibt. Und also nachdem man diesen Grundstock hatte von, ich weiß es gar nicht mehr, aber vermutlich ein paar hunderttausend Mark, konnte man sich eben leisten, jetzt die Zeitung zu gründen, Redakteure einzustellen und eine Druckerei zu bezahlen. Alles prekär natürlich, also alles immer mit Bürgschaften, die einzelne Leute übernehmen mussten. Und ja, die Zeitung ist dann auch also viermal in ihrer Geschichte pleite gegangen und dann immer wieder gegründet worden. Also was natürlich für die Lebensfähigkeit auch spricht und dafür, dass es also ein gewisses Interesse daran gab, sie zu behalten, also nicht einfach untergehen zu lassen. Aber nach dem vierten Mal war dann wirklich Schluss.
Okay, aber schön, dass man es wenigstens mehrfach probiert hat.
Genau, man hat es versucht und in der Zeit, wo es existiert hat, hat es ja auch was bewirkt. Also ja. Ich glaube schon, dass das auch Einfluss hatte auf die Berichterstattung anderer Medien. Nicht? Also Monopolzeitung, auch natürlich der Rundfunk war jetzt also vielleicht weniger pluralistisch, als man sich das wünschen würde. Aber indem noch was daneben ist, schafft man Konkurrenz und schafft man auch die Notwendigkeit, sich mit Themen zu beschäftigen, die vielleicht sonst für die Medien gar nicht so spannend gewesen wären. Aber wenn es in der Kieler Rundschau stand und man hatte das selber nicht, ist blöd.
Ja, eben. Genau. Cool. Also einfach Konkurrenz geschaffen. Cool. Und dann hast du studiert, hast gesagt, währenddessen gab es diese Zeitung noch. Wie ging es denn dann nach deinem Studium weiter? Du sagtest, du wolltest eigentlich in Richtung Journalismus gehen.
Ich war dann auch einer der hauptamtlichen Redakteure dieser Kieler Rundschau, also nachdem ich promoviert hatte, also auch an der Kieler Uni mit einem Stipendium. Und das war dann aber ja irgendwann alles fertig und zu Ende und ich stand sozusagen im Arbeitsmarkt zur Verfügung und die Kieler Rundschau gab es noch. Und damals im Übrigen war der Arbeitsmarkt für Politikwissenschaftler so, dass man also für einen Einstiegsjob auch sofort einen Einarbeitungszuschuss des Arbeitsamtes bekam. Also es war echt noch Zeit von Massenarbeitslosigkeit und dann gab es auch also halbwegs brotlose Studiengänge, also Juristen hatten nie Probleme, Ärzte hatten natürlich keine Probleme, die braucht man immer. Ja. Aber was macht man mit Politologen? Also plötzlich gab es war auch ein Studiengang, der viel belegt wurde. Plötzlich gab es eine Menge Politologen. Aber jedenfalls, ich wollte ja einen Journalismus und das war die Zeitung, also für die ich was tun wollte. Insofern wurde ich dann nochmal, also ganz zum Schluss, hauptamtlicher Redakteur dieser Zeitung. Aber nachdem ich 2 Monate da war, ging sie dann ein viertes Mal pleite und dabei blieb es dann auch. Und dann kam ein Wechsel ins politisch-administrative. Also ich sagte schon, die Regierung hatte gewechselt. Also nach 38 Jahren CDU-Regierung in Schleswig-Holstein gab es nun erstmals eine sozialdemokratische Regierung mit Björn Engholm, dem großen Hoffnungsträger, eben als Bundesbildungsminister. Also ein wirklich interessanter politisch anderer Typ, als man das sonst so kannte. Der hatte die Wahl nach der Barschel-Affäre dann mit riesigem Abstand gewonnen, konnte eine alleinige SPD-Regierung bilden und da kam ich dann nicht sofort, sondern also einige Monate nach Start dieser Regierung auch in die Staatskanzlei. Und das ging so, dass nämlich also irgendwann am Rande eines Parteitags die Büroleiterin und der persönliche Referent des Ministerpräsidenten auf mich zukamen und sagten, sie würden da jetzt einen Redenschreiber suchen, ob das möglicherweise was Interessantes für mich sein könnte. Da hatte ich ja sicher, klar, sowieso, erstens suche ich was und zweitens, also für so bedeutende Menschen jetzt, also intellektuell was beitragen zu können, ist auch super. Und dann sagten sie, ja, wir hatten ja auch schon mal Redenschreiber. Der erste hat sich umgebracht, der zweite hat ja nach wenigen Wochen gekündigt. Das wäre jetzt wirklich dringend, das wäre jetzt sofort. Das ging dann aber auch. Und ja, dann war ich eben noch die ganze Amtszeit von Enghorn durch, also 4,5 Jahre Ministerpräsident war, Redenschreiber, was zum Ende hin dann schon, also es ist ein toller Job, ne? Also es ist für einen Einstieg ist es sowieso toll, also man hat das ganze Spektrum der Politik, aber es ist natürlich auch schön, in so einem Umfeld zu arbeiten, in so einem Aufbruchsumfeld, also neue Regierung, also neuer politischer Stil. Aber irgendwann wird es natürlich auch ein bisschen redundant. Also wenn man dann zum 5. Mal einen Text zur Eröffnung der Kieler Woche oder Eröffnung des Schleswig-Holstein Musikfestivals oder der Kuratoriumssitzung des Schleswig-Holstein Musikfestivals verfasst, also was natürlich der Ministerpräsident nicht selber macht, sondern wo er also einen Text braucht, dann kann er ja immer noch variieren, nicht? Aber man muss was vorschlagen. Also das verlor irgendwann so ein bisschen, also von den 100% Charme doch so 5%, so dass man dann irgendwie auch was anderes machen wollte. Und dann kam der Wechsel von Björn Enghorn zu, also er trat zurück im Zuge dann einer weiteren Affäre, die sich aus der Barschel-Affäre ergab. Also man hatte doch was gewusst von den Machenschaften von Barschel und seinem Medienreferenten Rainer Pfeiffer. Musste das irgendwann auch zugeben, hatte Geld gesammelt für diesen Undercover-Referenten von Barschel, was irgendwie schwer zu erklären war, warum er Geld von der SPD gekriegt hatte. Also jedenfalls, es war eine unhaltbare Position. Björn Enghorn hatte nicht die Wahrheit gesagt. Es war jammerschade, aber sozusagen damit konnte er nicht weiter regieren, ist dann zurückgetreten. Und dann wurde zum ersten Mal in Schleswig-Holstein eine Frau Ministerpräsidentin, nämlich Heidi Simonis. Was übrigens dann sehr gut funktioniert hat. Man musste ja irgendwas machen, was sozusagen, also nicht diesen Aufbruchsgeist, also ein bisschen erhält. Nun hatte man den Aufbruch, dass man eine neue Regierung, den tollen Ministerpräsidenten und SPD hatte. Jetzt hatte man immer noch SPD und diese neue Regierung, aber irgendwie war das nicht mehr toll. Also brauchte man wirklich einen Hingucker und Heidi Simonis war der Hingucker. Also sie war cool, sie war also populär mit ihrer Schlagfertigkeit, mit ihrer Scharfzüngigkeit. Und insofern hat das dann gut funktioniert. Man hätte ja auch mit sowas die Regierung verlieren können, aber es ist dann in Schleswig-Holstein noch viele Jahre so weitergegangen. 12 Jahre Heidi Simonis, wovon ich den Anfang noch mitbegleitet habe. Also auch dann in der Staatskanzlei weiter als Referent, der für sie also die Beziehung zu Parteien, Verbänden, Organisationen, Gewerkschaften gehalten hat. Und später dann in einer Funktion, die relativ originell ist und die man dann wahrscheinlich gleich erklären muss, dann nochmal für etwas über 3 Jahre als Sektenbeauftragter der Landesregierung. Jetzt kannst du fragen, was ist das denn?
Genau, was ist der Sektenbeauftragte der Landesregierung?
Also die 90er Jahre hatten neben vielem anderen, was damals diskutiert wurde, deutsche Einheit und also spannende Politik, Ende des Kalten Krieges. Jetzt ging vieles völlig neu los in Deutschland, in Europa und weltweit. Aber es gab auch eine gewisse Konjunktur von Sekten, sowas wie Scientology. Und da machte man sich öffentlich sehr viel Sorgen und insofern war der Staat gefragt, irgendwas zu tun, was jetzt dem gefährlichen, bedrohlichen Wirken von Sekten Einhalt gebietet. Da hat man dann in Hamburg eine Stelle geschaffen für eine Scientology-Beauftragte. Schleswig-Holstein wollte auch was machen und hat dann also eine Institution geschaffen, die hieß Beauftragter für Sekten und Psychogruppen.
Ach, wirklich?
Ja.
Okay.
Ja, es gab auch, weil es letztlich, also es hatte ja nicht eigentlich was mit Religion zu tun. Und wenn es um Religion ginge, dann müsste man sich auch nicht drum kümmern. Also Religion ist total frei. Also jeder kann alles glauben, was er möchte. Die Grenze ist da, wo es Grundrechte einzelner Menschen beeinträchtigt. Also etwa Ehe und Familie, wenn die Kinder von den Eltern getrennt werden. Nicht? Oder das Eigentum, also wenn man unverhältnismäßig also die Leute ausplündert, was Scientology tut. Oder wenn es gegen die körperliche Gesundheit geht, also indem also man dazu veranlasst wird, ständig irgendwelche Substanzen zu nehmen, weil die angeblich helfen, also sozusagen das Absolute zu erkennen. Und so, nicht? Also das, also man, du brauchst Grundrechtseinschränkungen oder also da, wo Grundrechtseinschränkungen durch Beeinträchtigungen durch solche Gruppen existieren, da ist der Staat berechtigt, davor zu warnen. Mehr kann er nicht machen. Also deshalb ist das alles noch nicht verboten. Nicht? Aber nicht die Frage ist ja, was hat der Staat damit überhaupt zu tun? Ist das nicht alles Privatsache? Ja, also ganz überwiegend ist das Privatsache. Man darf sich unglücklich machen, in der Hoffnung, glücklich zu werden dabei. Aber also der Job des Sektenbeauftragten in Schleswig-Holstein war eben vor Gruppen, die in einer besonderen Weise gefährlich sein konnten, öffentlich zu warnen. Also erstmal mitzukriegen, was gibt es da für Gruppen und das dann zu tun. Doch, da hatten wir dann zunächst eine Kollegin, die sozusagen dieses Amt übernommen hatte, dann aber irgendwie doch fand nach wenigen Wochen, dass es doch unangenehm ist, von Scientology bedroht zu werden.
Mensch.
Das, insofern, das wusste ich dann, dass es damit verbunden sein kann.
Ja.
Und dann habe ich den Job übernommen und fand das natürlich mega spannend. Also, ich meine, something completely different. Also wirklich eine Erfahrung, in die man sich, also das hat man ja, da hat man ja vorher nichts gelernt oder gemacht, nicht? Also wie gesagt, es hat nichts mit Religion im engeren Sinne zu tun, also eher mit Rechtsfragen, aber vor allem mit soziologischen Fragen. Also wie kommt das, dass Menschen sich da reinziehen lassen und was tut es mit Menschen? Nicht, also die eine der beliebten Methoden, also ganz primitiv, also ist, man lädt neue Mitglieder ein in so eine Gruppe und dann setzt man einen Moonies, nicht? Die Moon-Sekte.
Ah, okay.
Fernöstlich. Und wenn dann vorne irgendwas ganz Tolles gesagt wird und die Moonies klatschen, dann klatschen ja fast alle und die dazwischen klatschen dann mit, weil ist ja ganz toll.
Ja.
Also es ist primitiv, es ist ganz einfach, aber das sind so, also und davon gibt es eine Menge Tricks. Also die sind nicht nur für Sekten schick, aber also sozusagen so machen die das halt. Man zieht Leute rein auf eine Weise, dass das zunächst mal die Betroffenen glauben, es ist alles nur zu ihrem Besten und es ist wunderbar. Und also auch die Sektenführer glauben ja oft, dass das also der Weisheit letzter Schluss ist, was sie hier verkünden. Nicht? Also ich will da gar nicht unterstellen, dass es da nur ökonomische Interessen gibt, aber die gibt's auch. Gibt schon Gruppen, die im Wesentlichen auf Abzocke ausgerichtet waren. Aber es gibt auch Gruppen, die des Wahnsinns sind.
Ja.
Also wir hatten eine Geistheiler-Gruppe, die auf die Entrückung nach Alpha Centauri wartete. Also ihr Medium hatte unmittelbar Kontakt zu den Außerirdischen von Alpha Centauri. Das waren 40 Leute in der Kleinstadt in Schleswig-Holstein.
Wow, das
Büro,
ist schon
viel. Die in einem Gewerbegebiet eine Etage gemietet hatten und da sozusagen ihre Zentrale aufgeschlagen. Und dieses Geistmedium hatte da die unbeschränkte Autorität. Nicht? Das waren überwiegend Frauen übrigens.
Mhm.
Ja, und also es gibt's gemischt, es gibt's mehr Männer, mehr Frauen. Also in diesem Fall also eine Gruppe, die Frauen auch also in einer bestimmten Lebenssituation angesprochen hat. Kinder aus dem Haus, nicht ein neuer Sinn, der möglicherweise gesucht wird. Und total zerrüttend für Familien.
Glaube ich.
Und dann kamen halt Familienangehörige zu mir und sagten, was ist das für eine komische Sache da? Und dann bin ich da hingegangen, habe mir das angeguckt und dann haben wir natürlich davor gewarnt. Und also du kriegst es aber natürlich nicht weg. Also du kannst nur versuchen, also Leuten vorher zu sagen, also was sie da erwartet und was für Konsequenzen das hat. Nicht, weil erstmal finden die das gut. Also dieses Geistmedium also verschafft ihnen wirklich also Kontakt zu Dingen, mit denen sie noch niemals zuvor Außerirdische zu tun hatten. Und alle anderen werden zugrunde gehen, aber sie werden überleben.
Ja, eben. Ja, auf jeden Fall krasse Indoktrination, die da stattfindet. Wie viele verschiedene Sekten gibt es eigentlich so in Deutschland, beziehungsweise gab es dann zu deiner Zeit dort in Schleswig-Holstein?
Also ich glaube, wir hatten in dem offiziellen Sektenbericht, also einmal im Jahr haben wir dann so einen Bericht, also als Landtagsdrucksache angefertigt. Da hatten wir, glaube ich, 20 Sekten vor denen oder Gruppen, vor denen wir gewarnt haben. Aber es gab natürlich mehr.
Ja.
Und was ich damals gar nicht drauf hatte, wo ich heute sagen würde, also mindestens ähnlich wichtig waren also Gruppen, die auf der Basis also anderer Religionen oder aus anderen Ländern zugewandert sind und sich dann aber auch nur an das migrantische Publikum gewandt haben, wenn wir schon die Sprachbarriere hatten. Also das kann ich alles nicht lesen, habe ich nicht verstanden. War nicht die erste Priorität, nicht? Die erste Priorität war Scientology und dann alles, was also man sonst noch finden konnte. Aber also es gibt sicher hunderte von Gruppen, zum Teil mit wenigen Dutzend Anhängern, zum Teil weltweit organisiert.
Okay. Hier durchs Regierungsviertel läuft zum Beispiel auch mal ein Typ, ich glaube, der ist von dieser Hare Krishna-Sekte. Weißt du, was es damit auf sich hat und was ist Sinn und Zweck davon, wenn man hier so einfach umherläuft?
Naja, diese Leute haben natürlich ihr Dasein auch komplett, also dieser Gruppe gewidmet. Also wenn das dazu führt, dass man sozusagen seine Familie verlässt und also dann wäre es also sicher ein Punkt, der nicht schön ist, wenn Kinder darunter leiden. Also dann muss man das thematisieren. Aber das ist, also die Krishnas sind also eher schon eine von den klassischen Sekten, also dieser New Age Bewegung, also nach der 68er oder in der 68er Bewegung gab es ja verschiedene Strömungen, in die dann diese politische Lebensreformbewegung von 1968 weiter organisiert hat. Also das eine waren K-Gruppen, das andere waren also Kommunistischer Bund, KPDML, KPDAO, wie das alles hieß, Sozialistisches Büro. Tolle Leute zum Teil beim Sozialistischen Büro, jedenfalls heute. oder Sekten, also gerade fernöstliche, kamen damals groß in Mode. Transzendentale Meditation und also Osho, Bhagwan und so. Und natürlich das ganz klassische Engagement. Also viele Menschen, die damals sich politisch sozialisiert haben, die sich engagiert haben in dieser 68er-Bewegung, sind dann auch in die Parteien gegangen. Also vor allem in die SPD. Jusos hatten in einem Jahr 100.000 Eintritte. Also heute haben sie 80.000 Mitglieder insgesamt, ja. Damals war in einem Jahr 100.000 neu dabei. Also das war schon riesig. Es war eine Bewegung, die viele Gesichter am Ende hatte, aber eins davon waren eben diese spirituellen Erfahrungen, die man machen wollte.
Okay, und du hast gesagt, du hast dir das dann angeguckt, diese Sekten. Bist du dann tatsächlich auch mit den Sekten selbst in Berührung gekommen oder war das eher aus sicherer Distanz?
Ja, nö, ich habe die dann zum Teil auch besucht.
Ja.
Also das Tollste war auch mal, dass das ist also eine Gruppe, die nun wirklich von uns nicht betrachtet wurde, weil also im religiösen Sinne, also klar, eine Sekte, eine Abspaltung von der Hauptreligion, aber jetzt nichts, was wir problematisch fanden. Und die kamen dann aber und sagten, sie hätten hier den Sektenbericht der Landesregierung studiert, da stehen sie gar nicht drin. Sie gibt es aber doch auch.
Auch gut.
Ja, gut, das, also nicht, wir haben nicht das ganze Spektrum betrachtet, musste man auch nicht, aber also da, wo man es interessant fand und wo es in Schleswig-Holstein einen besonderen Bezug hat, habe ich natürlich auch versucht, die Figuren kennenzulernen, zu sehen mal, auch wie die wirken, wo die wirken an ihren Wohnorten oder in ihren Zentren. Das war schon interessant, also auch ein bisschen Recherche. Also nicht mit Staatsgewalt, sondern man ruft da an und sagt, wir würden gern mal kommen, wenn das okay ist.
Ja.
Ja, und dann geht man da, schickt besser nicht alleine. Also nicht, weil es gefährlich ist, sondern weil man besser einen Zeugen dabei hat.
Ja.
Geht man dann dahin und versucht ein bisschen zu verstehen, was die machen. Und wie gesagt, also sozusagen das Ideologische ist erstmal nicht verboten. Also die können glauben und denken und predigen, was sie wollen. Also die Konsequenzen für die Grundrechtswirklichkeit der Mitglieder oder der Angesprochenen, die ist das, was den Staat interessieren kann. Und ganz am Ende geht es dann auch darum, ob man möglicherweise Gruppen verbieten muss, weil sie wirklich also verbotene Dinge tun.
Ja. Und wie habt ihr dann davor gewarnt? Also du hast gesagt, das war die wesentliche Aufgabe dann des Beauftragten. Es gab dann ja diesen Bericht und war das dann einfach so, Achtung, liebe Leute, passt auf, dass hier Grundrechte befolgt werden? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also dieser jährliche Sektenbericht war die Grundlage dafür, also eben als offizielle Landtagshauptsache. Und dann hat man eben Veranstaltungen gemacht oder eben auch also gegenüber Medien Auskunft gegeben, also zu speziellen Gruppen oder zu allgemeinen Tendenzen.
Ah ja, okay.
Also so, dass möglichst viele Leute es mitkriegen, dass das ein Punkt ist, über den man zumindest mal nachdenken muss, wenn es einem begegnet. Also nicht sofort nur toll finden. Nicht toll sind die alle.
Ja, erstmal selber denken.
Ja.
Okay, und wie lange warst du das, also Beauftragter?
Ja, so 3 Jahre, da 3,5. Und dann, ich meine, ich habe das auch gemacht. Ich fand das auch interessant, es deshalb zu machen, muss ich sagen, weil ich hatte ja nun eine ganze Weile im unmittelbaren Strahlungsbereich von schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm, Heide Simonis, was toll war, gearbeitet. Und irgendwie möchte man natürlich nicht, also nur so wahrgenommen werden, dass man da also eine abhängige Größe in dem Umfeld ist, nicht? Was schon auch schön ist. Aber wenn man auch selber politisch was macht, und ich habe dann in der Kieler SPD ein bisschen was gemacht, bei den Jusos natürlich, also stellvertretender Landesvorsitzender und Landesausschussvorsitzender der SPD, und also eben ein paar Funktionen. Und dann ist blöd, wenn man dann sozusagen erscheint als jemand, der aber ja im Büro des Ministerpräsidenten arbeitet. Und das ist auch tatsächlich, wäre auch tatsächlich blöd. Also es soll nicht so sein, nicht, dass man also deshalb lieber was Eigenständiges machen. Und das fand ich total spannend. Also diese neue Aufgabe, die da gerade entstanden war in Schleswig-Holstein. Und ja, dann also zum Ende dieser Zeit hin wurde dann in Kiel das Mandat für den Bundestag frei. Unser langjähriger Bundestagsabgeordneter Norbert Gansel, also auch einer von den bekannten großen sozialdemokratischen Abgeordneten, der es 25 Jahre gemacht hat, und also auch sehr vorbildlich also sein Mandat gepflegt hat. Also vielleicht hast du auch mal gehört, also das ist der gläserne Abgeordnete, der also alle seine also die Verwendung seiner Kostenpauschale also spitz abgerechnet hat und also jede Tasse Kaffee da aufgeschrieben hat, die er ihm ausgegeben hat, und der auch im Sommer Praktika gemacht hat in der Arbeitswelt, weil er eben direkt aus dem Studium ins Mandat gekommen war. Insofern war es schon gut, auch nochmal andere Erfahrungen zu machen. Aber das galt wirklich als vorbildlich. Also er hat das als Problem gesehen und also sozusagen auch eine Problemlösung dafür gefunden und das auch gut verkauft. Also, und im Übrigen ein toller Mensch. Also mit dem also verstand ich mich gut, aber es war überhaupt nicht klar, also wer ihm jetzt nachfolgt. Also es war dann ein völlig offener Wettbewerb. Er wurde Oberbürgermeister in Kiel, nachdem dort jemand zurückgetreten war. Und dann gab es 3 Bewerberinnen, 2 Bewerberinnen und mich, also die sich dann um seine Nachfolge bemüht haben und seinen langen innerparteilichen Auslese-Prozess, Vorwahlkampf, also mit vielen Veranstaltungen, wo man sich vorgestellt hat. Und das war dann am Ende spannend, aber mit dem glücklichen Ende auf meiner Seite. Und so wurde man dann Kandidat der SPD für den Bundestagswahlkreis Kiel. Und nun ist Kiel allerdings einer der 30 Wahlkreise in Deutschland, die man als Sozialdemokrat wirklich gewinnen muss. Also wenn das verloren geht, ist die SPD auch nicht mehr regierungsfähig. Und also nicht normal wird das in der Größenordnung mit 50%, also 50% wären schon okay, wenn man die kriegt, aber wenn man als neuer Kandidat da startet, dann fragt man sich natürlich schon, wird das gelingen? Also war der Vorgänger nicht irgendwie ein ganz großer? Und also man selber kommt hier mit wenig Erfahrung und auch natürlich längst nicht den Bekanntheitsgrad, den der langjährige Abgeordnete hatte. Aber man muss, und es gab auch andere Leute, die sagen, wir können das besser, nicht? Also man muss dann ein gutes Ergebnis kriegen, und das hat dann bei der Wahl 1998 perfekt gepasst. Ich meine, das war die große Schröder-Wahl, der Regierungswechsel von Helmut Kohl zu Gerhard Schröder. Die SPD wurde stärkste Partei in Deutschland. Und ich hatte dann in Kiel ein Erststimmenergebnis von 55%. Also insofern, mehr konnte man jetzt nicht wollen, das war
Das ist
gut.
richtig.
Und ging dann auch also die nächsten Wahlen so weiter, also immer direkt gewählt. Aber das, wie gesagt, das musste auch so sein und es musste auch gern mit großem Abstand so sein. Inzwischen haben sich die Verhältnisse ein bisschen geändert. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Also jedenfalls, das war der Start dann in das Bundestagsdasein mit einem Wahlkreis, der wirklich klassisch sozialdemokratisch ist, also viel Gewerkschaften, im Übrigen aber auch viel Militär. Aber Militär, das sozusagen jedenfalls in Kiel, also nicht ganz so schwierig behandelt wurde wie manchmal anderswo, also von Sozialdemokratie. Also wir hatten schon auch immer eine Menge sozialdemokratische Soldaten, die da aktiv waren. Und Unistadt, nicht? Also insofern, das ist ein sehr heterogener, aber tendenziell, also in vielen Facetten, also eher sozialdemokratischer Wahlkreis, wo man als Wahlkreisabgeordnete eine Menge zu tun hat mit der Betreuung dieser unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche. Und das Neue, also das kannte ich aber ja einigermaßen, und das Neue war dann eben das politische Bonn, 1998, das war noch Bonn.
Genau, ich wollte gerade sagen, das war noch vor dem Wechsel.
Ja, aber man wusste ja schon, es geht dann nach Berlin. Insofern habe ich in Bonn auch gar nicht erst eine Wohnung gesucht, sondern dann da im Hotel oder in der Landesvertretung, wo man sich auch einmieten konnte.
Ach, cool.
Die kannte ich ja auch, also noch aus der vorherigen Zeit. Dann irgendwie so übernachtet. Es war für, ich glaube, 9 Monate mit einer Sommerpause dazwischen. Also nochmal spannend, dass man dieses alte Bundesbonn aus dieser Perspektive sehen konnte. Mhm. Und das, was wir mitgenommen haben aus der Zeit, war zum Beispiel innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion, die eine riesige Fraktion mit 298 Abgeordneten war, die Gründung einer eigenen neuen kleinen Gruppe von jüngeren Abgeordneten, das Netzwerk Berlin. Mhm. Das ist zunächst mal in Bonn entstanden, obwohl es dann später Netzwerk Berlin hieß.
Ja.
Aber da haben sich eben ein paar ehemalige Jusos zusammengefunden, Hubertus Heil, Kurt Bodewig, ich, und gesagt, wir müssten doch lieber was Eigenes machen. Es gibt die Linken in der SPD-Bundestagsfraktion, es gibt die in Anführungsstrichen Konservativen, sie haben ja Kreis in der SPD-Bundestagsfraktion, und wir machen irgendwie was Zentristisches. Also wir sind eine dritte Gruppe, aber zu Anfang 10 Leute, es ist ja jetzt bei 298 nicht so viel, aber es ist dann nach und nach mehr geworden, so auf 40 Mitglieder hoch. Und ich glaube, jetzt ist es ein bisschen wieder eingeschlafen. Aber das war schon spannend, wenn man neu kommt, gleich auf was Eigenes aufzumachen. Und da haben wir auch eine eigene Zeitung gemacht. Also immer, wenn ich irgendwo hinkomme, eine eigene Zeitung.
Finde ich gut.
Ja, die Berliner Republik.
Ah ja. Cool. Und wie alt warst du dann, als du das erste Mandat angetreten bist?
37.
Ah ja, okay. Dann habt ihr
also gerade aus dem Juso-Alter raus. Nicht? Juso-Alter gibt es 35, aber so lange auch aktiv dort gewesen, was total Spaß machte. Also es macht ja Spaß, mit Gleichgesinnten und dann gern auch Gleichaltrigen Politik zu machen.
Genau, okay. Und dann warst du bei den Großen, aber da wart ihr dann ja wahrscheinlich noch die Jüngeren, ne?
Genau. Also das genau war die Perspektive, ne? Wir kommen jetzt hier neu und wir sind die Jüngeren und wir wissen natürlich alles besser. Also ich glaube, ich habe wenige Wochen nach Antritt der Regierung gemeinsam mit Michael Roth, also der jetzt Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ist, gemeinsam einen Text geschrieben, also über die Versäumnisse und Defizite der Schröder-Regierung, also Regierung Schröder-Fischer, was sie alles noch nicht geschafft hat. Und die Frankfurter Rundschau, die das damals veröffentlichte, wählte dann als Überschrift darüber: So kann man nicht regieren.
Schön.
Das wussten wir damals.
Mhm.
Gut, aber man von der Kritik lebt ja auch so eine Fraktion. Also wenn alle immer nur Ja sagen und alles super ist, dann ist es auch nicht interessant.
Eben, dann ist ja langweilig. Okay, cool. Und dann mit der Zeitung, wie lange hat sich die gehalten?
Die ist, glaube ich, 2017 oder 2018 zum letzten Mal erschienen.
Ah ja, aber das ist ja dann relativ
lange. Schon relativ lange, genau. Also ganz zu Anfang haben wir das eben mit Abgeordnetenmitarbeitern, also so im Do-it-yourself-Verfahren gemacht und dann eben an Verlag und Druckerei gegeben. Aber eben das Redaktionelle haben wir ganz allein gemacht. Das ist dann auch, glaube ich, ab Ausgabe 7 oder Ausgabe 8 professionalisiert worden. Da haben wir halt auch einen Redakteur eingestellt und dann hat der Verlag das alles also ein bisschen von uns weggenommen. Aber es ist bis zum Schluss ein hochklassiges politisches Magazin gewesen, also 6-mal im Jahr. mit Texten von, also was weiß ich, Heinrich August Winkler und Münkler, also bis zu Jedidiah Purdy oder Benjamin Rifkin, also internationale und deutsche, aber ebenso aus unserem Spektrum. Nicht? Mussten nicht alle Sozialdemokraten sein, also
Ja.
können auch andere, es gibt ja viele andere vernünftige Leute, also auch außerhalb der
Durchaus.
Sozialdemokratie. Also ich glaube sogar du bist also gar nicht Mitglied der SPD, sondern noch in einer anderen oder arbeitest für so einen Abgeordneten einer anderen, kleineren, sympathischen Partei. Also das ist alles gut. Die Diskussion ist spannend. Also du brauchst Rede und Widerrede, du brauchst Argumente, die man wägen kann. Und also das Schlimmste ist, also dass das Gefühl, man hätte immer nur Recht und alle anderen sind doof.
Ja, eben, also ich glaube, die Politik lebt vom Diskurs und wenn der eine die Augen vor der Meinung des anderen verschließt, dann ist sehr viel verloren und dann kommt man halt nicht weiter. Okay, und welche der Bundeshauptstädte findest du schöner? Du warst jetzt zwar nur 9 Monate in Bonn und nur im Hotel und lebst jetzt in Berlin, aber vermisst du Bonn manchmal auch? Also, weil ich habe von ganz vielen gehört, eigentlich ist die Stadt an sich schon hübscher.
Nee, Bonn vermisse ich nicht. Also wenn ich was vermisse, dann Kiel. Also,
Ah ja, okay.
wir sind ja dann, also 2014 auch komplett umgezogen von Kiel nach Berlin. Aber also Bonn ist klar, es ist eine tolle Stadt am Rhein, also die ich damals, glaube ich, gar nicht ganz zur Kenntnis genommen habe. Jetzt war neulich mal wieder da und danach wollte ich mal ein bisschen mit spazieren gehen und so, was man ja nicht tut als Abgeordneter, da hetzt man von also Treffen zu Treffen.
Richtig.
Könnte es auch anders organisieren, aber so haben wir es halt damals gehalten. Ist ja auch wichtig und so, ne? Aber mit ein bisschen Muße ist natürlich Bonn auch eine sehr, sehr schöne Stadt an einem Fluss mit viel alter Substanz und Umgebung, die sich lohnt und so. Also einer nichts gegen Bonn. Ich fahre da gerne hin, aber Berlin war die richtige Entscheidung als Bundeshauptstadt. Also das ist hier sozusagen das, was auch aus dem Ausland heraus mit Deutschland als erstes in Verbindung gebracht wird. Also das hätte auch sonst keiner verstanden außerhalb Deutschlands, also wenn wir in Bonn geblieben wären.
Okay. Und als du dann 98 Abgeordneter geworden bist, hattest du da schon direkt dein Thema gefunden oder warst du direkt in dem Ausschuss, den du haben wolltest?
Also man musste dann als Neuer so einen Fragebogen ausfüllen, was man denn für Prioritäten hat. Und ich habe dann tatsächlich als erstes also Verteidigungspolitik, also Verteidigungsausschuss aufgeschrieben. Zweite Priorität war Familie. Das dritte, weiß ich gar nicht mehr, Bildung und Forschung, glaube ich. Und ich kriegte dann Familie und stellvertretend Bildung und Forschung. Verteidigung war erstaunlicherweise damals aus der sozialdemokratischen Fraktion überlaufen. Das heißt, es gab mehr Leute, die da rein wollten aus der SPD,
Ja.
als Plätze zur Verfügung standen. Und es standen viele Plätze zur Verfügung, weil die SPD ja groß gibt. Also, ja, nicht? Wir waren ja nun stärkste Fraktion geworden. Also erstaunlich aus heutiger Perspektive. Also es ist danach nie wieder so gewesen. Also danach mussten immer sozialdemokratische Verteidigungsausschussmitglieder eher gesucht werden. Aber 98 gab es viele, die sich dafür interessierten und insofern kam ich nicht da rein. Hatte aber ja diese zweite Priorität immer schon angemeldet, diesen Hauptwunsch angemeldet und auch später mal nachgefragt. Und insofern nach 2 Jahren wurde dann da ein Sitz frei und dann rückte ich dahin nach. Also insofern bin ich dann seit dem Jahr 2000 Mitglied des Verteidigungsausschusses gewesen. Das mit dem Familienausschuss war jetzt auch nicht blöd, also das interessierte mich ja auch. Da war ich dann allerdings einer der wenigen sozialdemokratischen Männer in unserer Arbeitsgruppe im Familienausschuss. Also Frauen, Familie, Senioren, ne, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Hatte erst gedacht, mich da irgendwie also insbesondere Jugendfragen zu beschäftigen, aber das ist nicht der Schwerpunkt der Bundespolitik. Das sind Themen, die eher im kommunalen und Landesbereich geregelt werden. Familienpolitik war aber wirklich eine Sache, die neue Konzepte brauchte. Und insofern hatte ich dann das Glück, in eine SPD-Kommission berufen zu werden, das Forum Familie unter Leitung von Renate Schmidt, die für den Parteivorstand ein neues familienpolitisches Konzept ausarbeiten sollte. Warum brauchte man ein neues Konzept? Weil man hatte ja ein altes. Und das lief letztlich darauf hinaus, dass man den Frauen, die Familie und Beruf vereinbaren wollten, sagte, wenn das nicht so gut klappt, dann lass das doch einfach mit der Familie.
Ach, super.
Das war, also nicht wirklich, aber so gefühlt.
Ja.
Also hat keiner so gesagt, aber also
aber die Message der
Unterton war so, also ja, wenn man das nicht verbinden kann, dann muss man halt Prioritäten setzen. Mhm. Gut, das ist aber eigentlich keine schöne Haltung, sondern man muss versuchen, diese Vereinbarkeit organisatorisch hinzukriegen, und wirklich komplett vereinbar ist es ja nie.
Mhm.
Also wenn jemand Familie, das heißt also auch Kinder hat und einen Beruf, dann wird man immer irgendwo Kompromisse machen müssen und es wird nie ganz perfekt aufgehen. Aber man kann von staatlicher Seite dafür sorgen, dass es ein bisschen besser aufgeht und dass es sich auch besser rechnet finanziell und dass es zeitlich nicht ganz so belastend ist. Also man kriegt es nie weg.
Mhm.
Und da haben wir in dieses Konzept eben geschrieben, die Elternzeit und den Anspruch auf Kinderbetreuung in der Schule, Hort, die 3- bis 6-jährigen Betreuung für alle, die unter 3-jährigen Betreuung ausbauen, das Elterngeld, die Vätermonate, also all das, was wir heute als moderne Familienpolitik oder normale Familienpolitik kennen,
musste
ja irgendwo herkommen. Das hat damals eben diese Kommission aufgeschrieben.
Mhm.
Das fand ich schön, dazu beitragen zu können. Es gab da auch Kämpfe und ich war da immer eher auf der Seite von Renate Schmidt.
Mhm.
Also die sich letztlich auch durchgesetzt hat. Ich meine, das ist ja ein idealtypischer Verlauf für neue Politik, wie man sich das, man kaum glaubt, dass das überhaupt jemals so sein kann. Also es wird eine Kommission eingesetzt, die Kommission erarbeitet ein Konzept. Das Konzept ist gut. Dieses Konzept wird dann vom SPD-Parteivorstand beraten und beschlossen als Leitantrag. Dann geht es an die Gliederungen der Partei, dann können die Anträge stellen zu dem Leitantrag, dann geht es auf einen Parteitag, dann beschließt der Parteitag dieses familienpolitische Konzept der SPD. Dann ist das also Beschlusslage, dann kommt dieses Konzept, kürzer, ins Wahlprogramm, dann gewinnt man die Wahl wieder, hat also volle Legitimation, jetzt auch wirklich das zu machen, was man sich vorgenommen hat und was man also in Anführungsstrichen versprochen hat. Kann ja nie was ganz versprechen, wir machen am Ende Koalition und so, aber was man will.
Mhm.
Dann wird die Vorsitzende der Kommission, auch die dafür zuständige Familienministerin, und der Sekretär der Kommission wird dann der Abteilungsleiter für Familienpolitik in dem Ministerium. Und dann haben die das gemacht und das war super.
Ja.
Dann war ich allerdings inzwischen in die Verteilungspolitik ausgewandert.
Mensch.
Aber es war schön, sozusagen diesem Konzept mitgewirkt zu haben. Und das wirkt bis heute. Also es ist dann ja auch von Unionsfamilienministerin nicht mehr umgeworfen worden.
Ja, aber das klingt ja echt, als was davor krass rudimentär.
Das war vorher halt nicht gut, ne? Also
ja.
Das war den Leuten selbst überlassen.
Ja.
Und klar, es gab ja Kindergärten, es war ja nichts flächendeckend und es gab auch Erziehungsurlaub, hieß es damals, aber eben nicht mit viel Geld und so. Also das ist wirklich alles sehr viel besser geworden, aber klar, es ist also sozusagen ganz ideal, kann es nie sein. Nicht? Vielleicht kann man hier und da noch ein bisschen was verbessern, am Ende werden Familien immer eine etwas größere Last tragen als Leute, die keine Kinder haben.
Ja. Okay, und dann, als du gewechselt bist, war es ein kompletter Wechsel oder hattest du noch einen stellvertretenden Platz quasi im Ausschuss?
Ja, man ist ja immer auch stellvertretendes Mitglied irgendwo, aber das, also da muss man sich echt keine Illusionen machen. Das bedeutet nicht so wahnsinnig viel. Man kriegt die Unterlagen zugeschickt, aber geht nicht zu den Sitzungen, weil man ja zu den Sitzungen seines Hauptausschusses geht. Und das ist in der Regel parallel.
Ah ja, okay, gut. Und woher kam dein Interesse für Verteidigungspolitik? Also wieso war das deine erste Wahl?
Also ich habe mich dafür natürlich interessiert, also schon in meiner Bundeswehrzeit, liegt nahe, und dann auch im Studium Politikwissenschaft, also internationale Beziehungen, auch da, und in Kiel gab es auch einen Schwerpunkt von, also ich will nicht sagen Friedens- und Konfliktforschung, aber also der mit Sicherheitspolitik zu tun hatte, dass zum Teil in einer Weise, die ich nicht für richtig hielt, aber also es war jedenfalls thematisiert am Institut für Politikwissenschaft. Und es ist natürlich ein Riesenthema, also für das es aber nur auf Bundesebene Zuständigkeiten gibt. Nicht? Das gibt es nicht in der Kommunalpolitik, das gibt es nicht in der Landespolitik, sondern also die einzigen, die sich mit Sicherheitspolitik professionell, in Anführungsstrichen, politisch beschäftigen, sind die Bundestagsabgeordneten im Verteidigungsausschuss, vielleicht auch im Auswärtigen Ausschuss, vielleicht einen oder anderen Europaausschuss, aber nicht. Das ist eine Handvoll Leute in der jeweiligen Partei. Und da mitzumachen, fand ich hochattraktiv. Also auch mit einem gewissen, wie soll man sagen, also Überschuss an Dingen, die man gelesen hatte, die man sich angeeignet hat aus dem Studium. Und man muss immer nicht glauben, dass man dann alles weiß. Also man weiß dann ein bisschen was und lernt dann unglaublich viel dazu. Aber also dieses Thema fand ich wichtig genug, um das sozusagen zum Thema meiner Mitgliedschaft im Bundestag zu machen. Also da bin ich dann auch nie wieder weggegangen.
Genau, und dann hat sich das so durchgezogen.
Ja, nicht? Also manche wechseln dann ja noch wieder die Ausschüsse. Also das war das, was ich machen wollte, was ich, glaube ich, auch inzwischen ganz gut verstanden habe. Habe auch selbst das eine oder andere Buch dann später dazu geschrieben. Und habe auch versucht, natürlich die Beschlussfassung der SPD ein bisschen zu beeinflussen und auch die Sicherheitspolitik unseres Landes, wobei leichter zu beeinflussen ist dann schon die Programmatik der SPD, muss man sagen. Ich weiß, das andere, also sagen wir so, die Sicherheitspolitik ist extrem regierungsabhängig, nicht? Da gibt's ja wenig Gesetzgebung. Das ist eine Sache, die macht der Minister, die Ministerin, vielleicht der Bundeskanzler, Bundeskanzlerin, aber dazu beschließt das Parlament außer dem Haushalt und den Mandaten für Auslandseinsätze nichts an Gesetzen, und die Mandate denkt sich auch nicht der Bundestag aus, sondern die beschließt er, wenn die Bundesregierung sie beantragt. Also große Rechte der Exekutive in dem Bereich. Insofern, da hatten wir als Abgeordnete immer eher eine Kontrollfunktion und eine Mitdiskutierfunktion. Da ist Opposition manchmal fast spannender als Regierungsfraktion zu sein. Aber was uns an die Grundorientierung in der Partei anging, das war schon gut, dass man da was bewegen konnte. Also ich habe mit anderen ein Konzept gemacht für den Weg zur europäischen Armee. Also wir wollen, so wie es den Euro gibt als Gemeinschaftswährung, auch nicht in allen europäischen Ländern, aber in vielen inzwischen, so wollen wir irgendwann nach und nach also hin zu einer europäischen Armee, die die nationalen Armeen ersetzt. Das wird nicht schnell gehen. Nicht? Das wird anders als beim Euro, wo man einen Stichtag hat und dann wird umgedreht. Also wird das wahrscheinlich eine Sache sein, die sehr schrittweise über vielleicht eine Generation sich hinziehen wird. Aber vernünftig ist es natürlich, und das ist übrigens auch populär, wenn in den europäischen Mitgliedstaaten, und zwar ziemlich in allen, selbst in Großbritannien war das so, gefragt wurde, also soll man Verteidigung mehr europäisch machen? Mhm. Immer Mehrheiten dafür. Nicht? Weil an sich jedem einsehbar ist, dass man zusammen stärker ist und dass man seine Kräfte, wenn man sie bündelt, vielleicht auch nicht ganz so teuer erkaufen muss. Also wir haben genug Soldaten, 1,5 Millionen Soldaten in EU, Europa, nicht, was fast identisch ist mit NATO-Europa. Also es fehlt nicht an Soldaten. Wir geben auch viel Geld aus. Nicht, die Ukraine gibt 5 Milliarden, oder gab letztes Jahr 5 Milliarden Euro für ihren, also hatte 5 Milliarden Euro Verteidigungshaushalt. Wir haben 50 Milliarden. Aber die stehen im Moment mit ihrer Armee gegen sozusagen die ganze russische Landmacht. Ja. Aber jedenfalls, also wir müssen versuchen, effektiver zu werden und insofern europäischer. Und sind auch auf dem Weg. Also da ist in der Zwischenzeit eine Menge passiert. Aber was also ich mit versucht habe, damals zu bewirken, war, dass es ins SPD-Grundsatzprogramm kommt, dass es in Koalitionsverträge kommt als Ziel. Da hat die SPD es auch mehrmals reingeschrieben. Also das ist so, was man als Abgeordneter mittelbar bewirken kann. Und das, was man direkt tut, ist natürlich oft sich auch ein bisschen ärgern über Fehlentwicklungen, die die Exekutive eben passieren lässt. Oder man sagt, ja gut, ist jetzt auch egal. Nicht? Also Frau Bundeskanzlerin hat 16 Jahre lang es halt hingenommen, dass die Bundeswehr immer weniger einsatzbereit wurde. Ja. Mit verschiedenen Verteidigungsministern. Aber die Kanzlerin war immer die gleiche. Und sie hat gelegentlich mal gesagt, na gut, die SPD könnte jetzt mal sich mehr für Drohnen oder so engagieren. Also darauf kam es nicht an, sondern also haben wir eine Armee, die zur kollektiven Verteidigung, zur Bündnisverteidigung in Europa überhaupt noch in der Lage ist? Oder haben wir die jetzt nur noch optimiert auf Auslandseinsätze wie in Mali oder Afghanistan?
Ja, du sprachst im Kontext der europäischen Armee von einem Wir, die diese europäische Armee gerne hätten. Wer ist dieses Wir?
Also zum einen die SPD, also wir haben es im Grundsatzprogramm stehen. Es steht im Koalitionsvertrag auch mit der Union. Also die Union hat das Ziel, glaube ich, völlig gekauft. Also das finden die auch richtig. Das musste, glaube ich, nicht schwer errungen werden, sondern das als Ziel ist gut. Also ich glaube, Frau von der Leyen sprach dann nicht von der Armee der Europäer, aber das ist mir jetzt auch egal, europäische Armee, Armee der Europäer. Also Hauptsache, wir kommen mal
Wir
ein
wissen, was
Stückchen
gemeint
voran.
ist.
Und die FDP hat es, glaube ich, auch in ihren Koalitionsvertrag dann mit der Union geschrieben, interessanterweise. Also insofern, die Grünen sind jedenfalls nicht dagegen. Also insofern in den großen demokratischen Parteien in Deutschland ist das eigentlich inzwischen durch als Zielsetzung. Es ist nicht so, dass es immer so gewesen wäre, aber irgendwann fällt ja doch auf, dass es total ineffektiv ist. Nicht diese militärische Kleinstaaterei. Also wir haben 27 europäische Länder nach dem Austritt der Briten, das heißt 27 Armeen. Nicht? Und wenn man die NATO-Armeen, also NATO-Europa dazu nimmt und also für befreundete Nationen in Europa, also nicht selbst die Schweiz würde ja irgendwie mal anfangen, sich zu verteidigen, wenn das mal sein müsste. Also nicht, wer so alles Armeen hat, das sind 35, also nationale Armeen mit also allen Institutionen, die so eine Armee hat, extra. Und das ist doppelt und dreifach und teuer. Insofern es würde sehr viel Potenzial zum Sparen und effektiver werden haben, wenn man sich mehr und mehr zusammentut. Das findet eben in einigen Bereichen inzwischen auch schon statt. Also das deutsche Heer und das niederländische Heer sind dabei zu fusionieren. Die Niederländer haben ihre Kampfbrigaden deutschen Divisionen unterstellt, womit das jetzt aber keine deutschen Heeresdivisionen mehr sind, sondern die haben jetzt jeweils auch in der Führung einen niederländischen stellvertretenden Divisionskommandeur. Insofern sind es deutsch-niederländische Divisionen. Also rein deutsch ist da gar nichts mehr. Nicht? Das würden unsere tschechischen Freunde auch gerne machen und kann sein, dass das jetzt demnächst auch kommt. Also hing ja auch ein bisschen daran, was für eine Regierung man da jeweils hat. Mit Polen würde das gut gehen und wäre auch sehr sinnvoll. Auch da hängt es ein bisschen an der Regierung. Die haben aber noch die Regierung, mit der es vielleicht schwieriger geht. Nicht? Auch Ungarn, auch noch im Moment eine schwierige Regierung. Aber eigentlich müssen wir sozusagen diese Strukturen verzahnen und zwar nicht für irgendwelche speziellen Einsätze. Wenn man nach Mali geht oder Afghanistan, dann ist es sowieso multinational. Nicht? Dann stellt man Truppe so entsprechend zusammen. Sondern im Alltag, jeden einzelnen Tag muss es schon so organisiert sein, wie man später auch Bündnisverteidigung machen würde. Nicht? Also von vornherein multinational. Und das also bei der Marine ist es, glaube ich, eh nicht besonders schwierig. Die üben immer schon zusammen. Die können sich noch ein bisschen mehr zusammen auch organisieren. Aber das Heer ist sozusagen der große Apparat, also für den es besonders wichtig wäre, also gemeinsame Standards zu haben, gemeinsame Ausrüstung, gemeinsame Führung.
Okay, und seit wann gibt es diesen Ansatz oder diesen Denkanstoß europäischer
Also das
Armee?
Heer macht das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit 2013, 2014. Also ist das mit den Holländern losgegangen. Es gibt zum Beispiel auch ein europäisches Lufttransportkommando, sind inzwischen, meine ich, 7 Nationen, die sich da zusammengetan haben, die ihre Lufttransportverbände, also Flugzeuge oder Hubschraubergeschwader, unter ein Kommando, das in Eindhoven sitzt, in Holland, gestellt haben. Da arbeiten 200 Soldaten, also ein Stab mit 200 Soldaten. Ich habe dann, als ich die besucht habe, mal gefragt, und wenn man das jetzt wieder rückabwickeln würde und wir für unsere 3 Lufttransportkommandoverbände, die wir in Deutschland haben, also 3 Geschwader, es selber machen würden, was würde das dann an Personal kosten? So ein Stab, dann haben wir auch 200. Insofern, also jetzt stellen wir aber von den 250 Deutsche, nicht? Also schon das ist billiger, aber natürlich ist der Vorteil auch, dass man für jede Lufttransportaufgabe dann eben nicht nur auf eigene Kräfte zurückgreifen kann, sondern dann kommt halt ein belgisches Flugzeug oder ein holländisches oder ein französisches.
Kann ja das Gleiche.
Ja,
Und die Hersteller sind ja meist sowieso nicht national.
Genau, und man kann ja sogar miteinander funken und sprechen.
Eben, hat ja alle seine Vorteile.
Ja.
Okay, ja gut, das heißt sogar praktisch wird da quasi schon dran gearbeitet.
Genau, also meine Philosophie, also wenn ich dafür werben soll, ist, also wartet nicht auf den Urknall oder auf sozusagen den ausgehandelten Vertrag zur Gründung einer europäischen Armee, sondern habt keine Angst vor Insellösungen, sondern schafft Inseln. Und zwar Inseln funktionierender Kooperation.
Okay.
Das Funktionieren ist das Wichtige. Also Inseln, die irgendwie nur symbolisch sind, sind auch nur so mittelpraktisch. Also die deutsch-französische Brigade ist nicht das Muster für die Integration, die wir wollen. Nicht, das ist mehr symbolisch. Die deutsch-holländische Zusammenarbeit ist praktisch. Die funktioniert wirklich. Und das gibt's auch anders. Also wir haben wiederum bei den Holländern unterstellt, also unsere bodengebundene Nächstbereichsschutz, Luftabwehr und so und unsere amphibischen Kräfte. Wir haben da nicht viel, die Holländer haben da mehr. Also insofern haben die da den Lead. Also das funktioniert jetzt schon. Und solche Inseln müssen wir schaffen. Inseln, wo zwei zusammenarbeiten oder drei oder sieben. Die Inseln müssen größer werden. Es muss mehr solche Inseln geben. Und dann müssen die nach und nach zusammenwachsen. Und wenn sie dann zusammengewachsen sind, dann bilden sie Festland.
Oh ja.
Und das ist dann die europäische Armee.
Ja.
Und spätestens dann brauchen wir einen Vertrag.
Alles klar. Gut. Und was ist deine Prognose? Wie lange kann das dauern, bis sich Festland bildet?
Also da wir nicht bei Null jetzt mehr sind, würde ich mal so sagen 15 Jahre.
Okay. Naja, ist ja eine Perspektive.
Das können wir erleben, ja.
Ja. Okay. Und wann ging es bei dir mit dem Vorsitz des Verteidigungsausschusses, sagtest du, weiter?
Also kandidiert dafür hatte ich früher auch schon mal.
Ah ja.
Und zwar also gegen eine erstaunliche, also das ist wieder sozusagen klassisch, so ist Politik-Situation. Also die Arbeitsgruppe Sicherheitspolitik hatte mich nominiert als Verteidigungsausschussvorsitzender. Also wir hatten den Vorsitz gezogen, also es muss ja erstmal verteilt werden, welche Fraktion stellt in welchem Ausschuss den Vorsitzenden. Also wir hatten wieder Verteidigung zu besetzen. Und die vorherige Vorsitzende Ulrike Merten schied aus und dann kam jetzt also war neu zu besetzen und dann kam der bedauerliche Umstand, dass, also ich lenke jetzt nicht ab, sondern ich erkläre nur die seltsame Vorgeschichte, dass der Fraktionsvorstand der SPD nicht quotiert gewählt worden war. Also der muss ja nach Frauen und Männern, muss ja eine Quotierung erreicht sein und es waren zu wenig Frauen gewählt worden. Aber Fraktionsvorstand ist ja wichtig und sozusagen gab es zu viele wichtige Männer, sodass, also die mussten aber auch alle drin sein. Insofern waren dann eben weniger Frauen und das war nun ein ganz großes Problem, dass man an dieser Stelle ein Gremium nicht quotiert gewählt hatte. Und dann wurde nach Abhilfe geschaut und man kam auf die grandiose Idee zu sagen, okay, dann machen wir ein Symbol und die uns zustehenden 5 Ausschussvorsitze
werden alle
mit Frauen besetzt. und dann wurde eine Kollegin vorgeschlagen, die vorher stellvertretende Bundestagspräsidentin war, das konnte sie nun nicht mehr sein, weil die SPD nicht so viele Posten dazu besetzen hatte und dann wollte man ihr eben den Verteidigungsausschussvorsitz geben. Die war bisher nie im Verteidigungsausschuss. Ich habe dann trotzdem dagegen kandidiert, tapfer. Also eben gegen den Vorschlag, also den zwingenden Vorschlag des Fraktionsvorstandes. Und die Fraktion musste dann wählen. Das entscheidet die, also wenn es Konflikt ist, entscheidet die Fraktion die Abstimmung. Und dann halt mit 1 oder 2 Stimmen Rückstand ist eben nicht gewonnen, sondern die Fraktion ist dem Fraktionsvorsitzenden Frank-Walter Steinmeier gefolgt. Und dann war das so. Also dann hat man eben 4 Jahre jemanden gehabt, die sich also dann erstmal einarbeiten musste, aber eigentlich war das auch nicht ihr Ding.
Ja.
Und wenn ich den Namen jetzt nicht gesagt habe, also wird jetzt keiner drauf kommen, wer es gewesen ist, weil ist auch nicht wichtig.
Aber wer war es denn?
Das können ja die Leser nachgucken.
Okay.
Die Hörer
nachgucken. Die Hörer, ja.
Ja,
okay.
Nein, und insofern, also war ich gut vorbereitet darauf, ist dann werden zu wollen. Und man wusste auch in der Fraktionsführung, dass ich das gerne werden wollte. Also das ist ein auch schönes Amt. Und dann kam eben der Koalitionsvertrag 2013, hatten wir dann wieder eine Regierung zu stellen mit der Union gemeinsam. 9 bis 13 war ja Oppositionszeit, CDU, CSU, FDP-Regierung. Aber dann gab es wieder einen Koalitionsvertrag zu schließen und da rief mich dann eines Tages der designierte Fraktionsvorsitzende und damals noch parlamentarische Geschäftsführer Thomas Oppermann an, dass sie nun eben diesen Vertrag gerade machen und da haben sie auch, wollen sie auch vereinbaren, das ist dann mal eher so eine Nebenabsprache, dass das Amt des Wehrbeauftragten der SPD zusteht, vorher war es FDP, und ob das was für mich wäre. Da habe ich gesagt, super, mache ich ja, also nach kurzer Bedenkzeit. Nicht, weil man muss dann ja aus dem Bundestag ausscheiden, wenn man dieses Amt übernimmt. Das ist schon auch eine Entscheidung.
Ja.
Und dann kommt man auch nicht irgendwie wieder oder so, sondern dann ist man halt, nicht, dann muss jemand anders den Wahlkreis übernehmen und so.
Ja.
Nicht, aber ich war nun 5-mal direkt gewählt worden und also dann stellt man sich schon selbst auch die Frage, also will man, ist es jetzt wichtig, ein 6. Mal direkt gewählt zu werden oder ein ganz neues Amt zu übernehmen? Was auch eben eine besondere Herausforderung ist und schon eine eigene Würde hat. Also insofern habe ich gesagt, mache ich gerne, aber ich wusste ja, das ist nicht sofort zu besetzen, sondern die Amtszeit ist das immer, das, dieses Amt ist auf 5 Jahre über die Wahlperiode hinaus, deshalb eben auch nicht mit Bundestagsmandaten kompatibel. Also das ist erst 2015 neu zu besetzen. Wir schrieben 2013.
Ja.
Und dann sagte ich, aber es wäre doch eine super Idee, wenn ich zwischenzeitlich dann nochmal Vorsitzender des Verteidigungsausschusses wäre. Also bevor das mit dem neuen Amt kommt. Und das fand Thomas Oppermann auch völlig nachvollziehbar. Ich meine, das ist ja auch eine gute Idee, dann kann man am gleich 2-mal besetzen, nicht? Also einmal erst mit dem, der hinter dem Wehrbeauftragter werden soll, und danach kann man es nochmal besetzen.
Ja.
Also gar nicht schlecht. Und das kam dann auch alles so und war völlig unproblematisch. Und also ich habe sehr viel problematischere Dinge erlebt, als jetzt dieses eben nominiert werden für den Verteidigungsausschussvorsitz und dann auch für den Wehrbeauftragten. Die Wahl zum Wehrbeauftragten haben wir dann relativ früh gemacht, im Dezember 2014. Der Wechsel war dann erst im Mai 2015.
Ja, okay.
Aber insofern war ich dann noch mal fast ein halbes Jahr so designierter Wehrbeauftragter. Also schon gewählt, aber noch nicht im Amt. Aber das andere Amt hatte ich ja noch.
Ja.
Auch eine spannende Erfahrung. Aber ich kann nur sagen, also Ausschussvorsitzender im Bundestag ist eins der besten politischen Ämter, das es gibt. Das sage ich auch deshalb, weil mir das mal ein christdemokratischer Ministerpräsident von Schleswig-Holstein gesagt hat, also der auch ein feiner Kerl ist, Peter-Harry Carstensen. Der war früher Vorsitzender des Agrarausschusses im Bundestag und sagt, das war seine beste Zeit, besser als Ministerpräsident, da hat es nur Streit gegeben.
Oh, wow,
aber als Ausschussvorsitzender, super.
Ja.
Und insofern, das kann ich auch sagen, also die Zusammenarbeit im Ausschuss war gut. Die Funktion ist sehr angenehm, also nicht, man repräsentiert ja durchaus ein Teil des Parlaments, auch international, kann, also trifft viele interessante Leute. Also als Jens Stoltenberg nominiert war als NATO-Generalsekretär, hat er dann auch mal eine Reise so durch die NATO-Mitgliedstaaten gemacht, um da jeweils in den Hauptstädten ein paar Leute kennenzulernen. Natürlich war er dann in Deutschland auch beim Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses und brachte mir ein Buch mit und sagte, Kiel, das sei seine erste Auslandsreise als Juso damals gewesen.
Ach.
Und dann dachte ich, Mist, damals war, als du in Kiel warst, war ich noch nicht bei den Jusos.
Ja.
Also er war 1978 in Kiel und ich bin 79 eingetreten.
Schade.
Aber es war sein erster Auslandsbesuch und insofern verband ihn auch was damit. Er spricht auch ein bisschen Deutsch. Und dann haben wir uns halt ausgetauscht über die sozialdemokratischen, sicherheitspolitischen Belange. Und man, das ist gut, dass man eben also aus solchen Ämtern praktisch mit jedem sprechen kann. Nicht? Also wenn es kein Sozialdemokrat gewesen wäre, hätten wir auch gesprochen.
Ja. Aber muss man sich da mit seiner eigenen politischen Meinung ein bisschen zurückhalten, wenn man Ausschussvorsitzender ist? Weil ich stelle mir das so ein bisschen als Moderationsrolle vor, oder?
Im Ausschuss moderiert man
und
also müsste sich dann schon selbst zu Wort melden, wenn man was sagen will. Also
darf man das aber?
Ja, klar, das kann man machen. Nicht? Aber also sozusagen, man darf die Moderation nicht mit einer Wortmeldung verwechseln. Also nach dem Motto, das ist ja unmöglich, was hier der Kollege gesagt hat. Also dafür gibt es eine 6 oder so. Also das geht gar nicht, sondern ja. Man ruft die Kollegen auf. Wenn man selbst was sagen will, muss man sich melden. Aber öffentlich melden, also sagt man natürlich das, was man selber meint.
Okay.
Nicht? Und dann muss eben die Welt damit leben, dass dann steht, das sei der Vorsitzende dieses oder jenes Ausschusses. Mhm. Das macht die jetzige Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Ich finde auch sehr gut. Das machen die Vorsitzenden anderer Ausschüsse, also Hofreiter, Europa oder so, natürlich ganz genauso.
Ja.
Nicht? Also die müssen ihre Meinung sagen, also die geben sie ja nicht ab, wenn sie das Amt übernehmen, aber es ist völlig klar, es gibt auch andere Meinungen.
Ja.
Und wenn jemand von der Linkspartei Vorsitzender eines Ausschusses ist und auch die hat Ausschussvorsitzende zu stellen, dann wird der ja nicht also die Beschlüsse der Koalition referieren wollen.
Mhm. Ja, logisch. Okay, gut. Klar, ist einleuchtend. Okay, und den Job als Werbeauftragten, wie kann man sich das vorstellen insgesamt?
Also, es ist ein Amt, das es weltweit so nur einmal gibt.
Ah, okay.
Es steht deshalb in der Verfassung, weil wir ja nun in Deutschland wirklich Grund hatten, bei Neuaufstellung von Militär, das alles nochmal etwas anders anzugehen als in der Vergangenheit. Also es wirklich nicht zu einer Wiedergründung der Wehrmacht kommen zu lassen, sondern eine Neugründung einer eigenen westdeutschen demokratischen Armee. Und dafür gibt es ein paar Sicherungen, die in die Wehrverfassung eingebaut sind. Eine dieser Sicherungen ist das Amt des Wehrbeauftragten. Es kam übrigens so, dass damals, also bei den Diskussionen über die Wehrverfassung, Sozialdemokraten beantragt hatten, sie wollten gerne in die Verfassung schreiben, dass man den Verteidigungsminister, dass man den Verteidigungsminister parlamentarisch das Misstrauen aussprechen kann.
Aha.
Das gibt es aber ja in der parlamentarischen Demokratie so eigentlich nicht, wenn die Regierung eh parlamentarisch ist. Man kann ja den Kanzler stürzen, dann ist die ganze Regierung weg. Nicht? Also einzelne Minister, man wählt die Minister ja auch nicht. Nee. Also insofern, das passte nicht so richtig, aber es war natürlich ein Zeichen für, wir wollen da so viel Kontrolle wie möglich.
Mhm.
Und der Kompromiss, den man dann gefunden hat, war, wir schreiben so ein Amt in die Verfassung, also eines Wehrbeauftragten, der aus parlamentarischer Perspektive alles kontrolliert. Und da gab es wohl ein Vorbild in Schweden, das heute aber auch nicht mehr so ist,
okay.
Also was jemand mitgebracht hatte. Und insofern steht eben dieses seltsame Amt in der Verfassung zur Wahrung der Grundrechte der Soldaten und zur Mitwirkung an der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte wird dieses Hilfsorgan des Parlaments geschaffen.
Ah, ja.
Nicht Hilfsorgan, wie jeder Ausschuss auch ein Hilfsorgan des Gesamtparlaments ist eben der Wehrbeauftragte eine parlamentarische Institution und hat dabei eine Doppelrolle, also aus der Perspektive der Soldaten transportiert da sozusagen Missstände, also nicht so, dass das Parlament sozusagen seiner Kontrollfunktion gerecht werden kann, weil die Regierung sagt, so könnt ihr das nicht machen. Und andersrum, aus der Perspektive sozusagen des Parlaments, guckt man auch in die Bundeswehr und guckt, ist das jetzt auch alles so eingerichtet, wie es demokratischerweise sein sollte?
Mhm.
Nicht? Und aus heutiger Perspektive, also jetzt 65, 67 Jahre nach Gründung der Bundeswehr ist das ja alles nicht mehr das gleiche Problem wie damals, wo man gar nicht wusste, wird das gelingen? Also kriegt man das hin, mit Wehrmachtssoldaten eine demokratische Armee aufzubauen? Denn die da als Ausbilder und als Vorgesetzte erstmal eingestellt wurden, das waren kriegsgediente Soldaten. Andere hatte man nicht. Und die brauchten einmal eben diese starke parlamentarische Anbindung. Der Verteidigungsausschuss auch selbst, also kann sich zum Untersuchungsausschuss machen, also es ist ein Pflichtausschuss, man muss immer einen Verteidigungsausschuss haben.
Mhm. Genau, und das ist aber auch der einzige Ausschuss, der sich selbst zum Untersuchungsausschuss machen kann.
Genau.
Ja.
Die Gliederung der Bundeswehr und die Größe der Bundeswehr muss sich aus dem Haushaltsplan ergeben und so Sachen sind festgelegt. Der Einsatz der Bundeswehr kann nur parlamentarisch beschlossen werden. Also die Regierung muss das beantragen, aber sozusagen selbst für den Verteidigungsfall, also muss der Bundestag einen Beschluss fassen. Das mit Zustimmung des Bundesrates. Also nicht die Bundeswehr kann schon mal anfangen zu verteidigen, aber wenn der Beschluss nicht kommt, dann hört man da mit wieder auf. Also es ist nicht nur bei Auslandseinsätzen so, sondern das ist auch im allerschlimmsten Fall so. Also wenn der große dritte Weltkrieg gekommen wäre, nicht zu Zeiten des Kalten Krieges, dann hätte es immer den Beschluss zur Feststellung des Verteidigungsfalls gebraucht. Nicht? Auch beim inneren Notstand, auch beim Spannungsfall, also immer parlamentarische Beschlüsse. Also das ist anders geregelt als in anderen Ländern, aber kann eigentlich anderen egal sein, wie wir im Innenverhältnis unsere politische Entscheidungsfindung gestalten. Ja. Nicht? Also die anderen konnten sich immer darauf verlassen, dass Deutschland ein guter Bündnispartner ist. Egal, wie jetzt genau das Beschlussprozedere abläuft, also beim amerikanischen Präsidenten muss man auch also hoffen, dass er dann die richtigen Entscheidungen trifft, wenn er es alleine zu entscheiden hat.
Eben, genau. Das heißt, hier ist man dann doppelt und dreifach abgesichert, um eben
Missbrauch zu verhindern.
Genau. Genau, der Vergangenheit nicht nochmal zu machen, sozusagen. Okay, und wie kann man sich den Alltag des Wehrbeauftragten so vorstellen? Also geht man dann im Ministerium auch ein und aus oder kommen die Leute zu einem? Es gibt ja auch ein eigenes Dienstgebäude, glaube ich.
Genau, also es ist ein Amt mit inzwischen 50 Mitarbeitern. Soldaten können Eingaben schreiben, also wenn sie ein Beschwer haben, dann schreiben sie das auf, machen eine Eingabe und die wird dann bearbeitet. Also wenn sie sagen, wie ich bin hier also von einem Vorgesetzten Menschen unwürdig behandelt worden, und das geht so nicht und das haben die und die gesehen und also da muss was passieren, nicht? Dann wird das untersucht. Es können auch, was weiß ich, also Fragen von Beförderungen oder sozialen Leistungen, die eben jemandem zustehen, aber nicht in Anspruch genommen werden dürfen. Also sein, also bis Dienstzeitregelungen, Auslandseinsätze sind immer wieder Thema. Also bis hin zu auch Ausrüstungsfragen. Also die Bandbreite ist unendlich. Also es gibt keine Vorschrift, die regelt, zu was jemand sich beschweren darf. Also irgendwie sollte es einen Grundrechtsbezug haben oder also eine Einschränkung der Rechte des Soldaten zum Gegenstand haben oder der Soldatin. Und dann wird das Amt also sozusagen Überprüfungsverfahren einleiten, also Stellungnahmen einholen und dann eben schauen, also ob man dem Beschwer des Soldaten abhelfen kann oder der Soldatin. Das gelingt, würde man sagen, in der Hälfte der Fälle. Manchmal ist es vielleicht auch gar nicht genau so, wie es geschildert wurde, aber manchmal ist es tatsächlich genau so und trotzdem kann man es nicht nachweisen. Aber ich würde mal sagen, so in der Hälfte der Fälle kriegt man auch im Sinne des Soldaten eine Lösung hin. Also das ist der eine Teil, Eingaben, das sind ein paar Tausend im Jahr. Und der andere Teil ist das, was der Wehrbeauftragte eben selber oder die Wehrbeauftragte durch Truppenbesuche, Veranstaltungen, Briefe, Gespräche wahrnimmt und dann auch als Grundlage nehmen kann für die Jahresberichte. Also einmal im Jahr gibt es einen Bericht ans Parlament. Und also ich habe das dann jedenfalls so gehalten, dass das auch ein Bericht über den Zustand der Bundeswehr ist.
Ist ja sinnvoll.
Weil das erwarten die Abgeordneten eigentlich auch. Also klar wollen die auch sozusagen eine Statistik über also Schwerpunkte, also sozusagen des Eingabewesens sehen. Aber also da, wo sie selber was dran ändern können, das sind ja doch eher die großen Fragen. Also ist die Bundeswehr richtig aufgestellt? Ist sie richtig ausgestattet? Reicht das Personal? Reicht das Geld?
Und wie siehst du das aktuell so? Jetzt bist du ja quasi Beobachter von außen, aber wie geht es der Bundeswehr?
Immer noch nicht gut. Also ich habe meinen Dienst als Wehrbeauftragter angetreten mit einer Pressekonferenz am ersten Tag, wo ich gesagt habe, also mein Eindruck ist, dass man sich die Situation der Bundeswehr mit folgendem Satz beschreiben lässt: Es ist von allem zu wenig da. Und dann war ich auch mal ganz gespannt, ob jemand widersprechen würde wegen irgendwas.
Ja.
Es ist niemand widersprochen. Und das ist auch eine Folge der letzten Bundeswehrreform von 2011 gewesen, wo man gesagt hat, Ersatzteile kaufen wir, weil sie brauchen. Und 70% des strukturbestimmenden Großgeräts sind ausreichend für das deutsche Heer. Also sozusagen alles runtergefahren hat, sodass die Bundeswehr also dann über Jahre von der Substanz gelebt hat. Und also das hat viel kaputt gemacht. Es ist bis heute nicht heil. Also es ist inzwischen viel in Gang gesetzt worden, aber es ist noch nicht gut.
Okay. Glaubst du, dass die 100 Milliarden Sondervermögen irgendwas richten können?
Klar, also das Geld wird gebraucht. Die Lücken sind ja längst beschrieben, definiert und ausgeplant. Also man weiß, wofür man das Geld ausgeben muss. Ob die 100 Milliarden jetzt wirklich alle Bedürfnisse, die man auch nach dem Krieg, der ausgebrochen ist, nicht ausgebrochen, sondern nach dem Überfall, also Putins, auf die Ukraine, ob die 100 Milliarden da alles abdecken, was wir uns heute vorstellen können, wäre ich gar nicht so sicher. Es sind auch Dinge dazugekommen, über die wir reden müssen. Raketenabwehr. Ich meine, das ist die Bedrohung, mit der Putin heute tatsächlich kommt und sagt, also was immer ihr tut, denkt dran, wir haben 6000 Atomsprengköpfe. Einer würde reichen, um euch zu ärgern. Also um vernichtend zu sein für die ganze Weltordnung. Also insofern sich nicht erpressen zu lassen, weil man verteidigungsfähig ist, das wäre schon auch in dem Bereich ganz gut. Nicht? Ansonsten geht es ja nur darum, also eine sehr viel kleinere Bundeswehr, als wir die zu Zeiten des Kalten Krieges hatten, heute komplett auszustatten. Also nicht 500.000 Soldaten, nicht 1,3 Millionen mobil gemacht, wie es die Bundeswehr damals hatte, sondern 180.000 Soldaten komplett oder vielleicht 200.000 Soldaten komplett ausrüsten.
Okay, sollte machbar sein, müsste man
In einem
meinen.
Land der Größe Deutschlands, nicht? 80 Millionen Einwohner, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, das sollte gehen.
Ja, okay. Und bei dir persönlich, nachdem du Werbeauftragter warst, wie ging es dann bei dir weiter?
Dann kam Corona.
Ach ja, da war was.
Ja, das war blöd. Also, wenn man aus einem Amt ausscheidet und dann wird parallel dazu die gesamte Gesellschaft lahmgelegt, fühlt man sich irgendwie doppelt getroffen. All das war nicht gut. Ich habe dann bei einem Think Tank ein bisschen mitgearbeitet, der Stiftung Wissenschaft und Politik als Gastwissenschaftler. Da mit einem anderen Senior Fellow, General Glatz, also ehemaliger General, ein Papier geschrieben zur Reform der Bundeswehr, das, glaube ich, ganz gut auch als Anstoß gewirkt hat dafür, dass Kramp-Karrenbauer in ihrer Amtszeit noch einen Anstoß dann genommen hat, also für eine Bundeswehrreform. Im Moment liegt das alles wieder auf Eis, leider. Ich habe dann letztes Jahr in einer anderen großen Institution ein bisschen mitgearbeitet. Das ist das Wissenschaftszentrum Berlin, das größte sozialwissenschaftliche Forschungsinstitut Europas, wie ich dann dort gelernt habe. Also tolle Einrichtungen, die es in Berlin gibt, mit tollen Wissenschaftlern, von denen ich einige vorher schon kannte und mit denen ich dann auch zusammenarbeiten durfte. Und wir haben da ein Papier zu Corona gemacht. Vorschläge für die Einrichtung einer Enquetekommission des Bundestages, um Lehren aus dem Umgang mit der Corona-Krise zu ziehen. Also naheliegend. Bisher gibt es aber noch keine Bestrebungen, eine Enquetekommission einzurichten, aber eigentlich müsste man das tun. Und dann bin ich jetzt in diesem Jahr zum Präsidenten der Gesellschaft für Sicherheitspolitik gewählt worden. Ein schönes Ehrenamt in einer altehrwürdigen Gesellschaft, die jetzt 70 Jahre alt wird und wirklich wieder dringender gebraucht wird als vielleicht die letzten Jahre zur Vermittlung eben sicherheitspolitischen Wissens, für die Anregung von Diskussionen bundesweit in 80 Sektionen, 7 Landesbereichen. Also wird ständig irgendwas an Themen diskutiert, also öffentliche Veranstaltungen, inzwischen auch im Netz und so. Also das kann man dann auch auf YouTube, glaube ich, sich angucken. Das wäre nicht so meins. Ich bin echt mehr für die analogen, für die persönlich, also greifbareren Veranstaltungen, wo hinterher vielleicht man noch bei einem Getränk zusammensteht. Aber also das ist ein schönes Ehrenamt, das, glaube ich, jetzt sehr gut auch passt zu dem, was ich vorher gemacht habe.
Schön, okay, cool. Und hast du noch Privatzeit, beziehungsweise was hast du dann in der Pandemie-Langeweile gemacht?
Naja, dieses, also mit diesen Tanks ein bisschen, nicht? Das also war ein guter Zeitvertreib. Ansonsten habe ich noch ein Buch geschrieben, Unsere Demokratie, ein bisschen politische Bildung für Staatsbürger in Uniform. Schreibe alle 2 Wochen eine Kolumne bei Media Pioneer. Das ist so ein Online-Format. Also das Gegenteil von dem, was ich sonst immer so sage, es muss irgendwie Hand, aber online ist auch gut. Also wenn man schon
Mhm.
mal was Neues mitmacht, also die hatten sich gerade dann, auch als ich also im Amt schied und Corona anfing, hatten die sich gerade gegründet und dann war das wieder toll, bei einem neuen Projekt mitmachen zu können. Und da habe ich eine sicherheitspolitische Kolumne, Situation Room heißt die, sehr cool. Und also das Logo ist sehr cool. Hat eine Kolumne in der Europäischen Sicherheit und Technik einmal im Monat, schreibe auch sonst gelegentlich für Neue Zürcher Zeitung oder andere Zeitungen und versuche halt meine Weisheiten so nutzbar zu machen, dass die Sicherheitspolitik noch besser werden kann.
Das klingt doch gut. Und dann bist du ja am Ende doch so ein bisschen beim Journalistischen gelandet.
Genau, was ja doch passt, ne?
Ja, eben. So wie es begonnen hat.
Genau.
Sehr schön. Was gibt's denn sonst noch, was man unbedingt über dich wissen sollte?
Ich bin verheiratet mit einer Journalistin
Ah ja.
und habe eine reizende Tochter, die jetzt auch gerade als Anwältin zugelassen worden ist und in
Herzlichen
einer
Glückwunsch.
wunderbaren Kanzlei in Kiel arbeitet, mit Blick auf die Kieler Förde, was wir ihr jeden Tag neiden.
Ja, das
Also
verstehe
Berlin ist eine schöne Stadt und also als Großstadt im Sommer wirklich also was Besonderes. Als Großstadt im Winter, wenn Corona ist und alles zu, kann man das echt vergessen. Da braucht man gar keine Großstadt. Nicht? Dann wäre das Meer so viel schöner.
Das ist wahr.
Und wir haben übrigens also in dieser Corona-Zeit auch relativ häufig dann mal so Aufenthalte auf Föhr gemacht, also eine schöne Nordseeinsel, wo man jedenfalls also die spektakuläre Nordsee immer drumherum hat und Wetter und so. Wenn sowieso nichts los ist, dann ist man lieber da, wo programmatisch gar nichts los sein kann.
Ja, eben. Dann hat man es richtig gemacht. Okay, gut. Das heißt, du magst das Meer.
Genau. Ich mag auch Berge, aber wenn ich auswählen sollte, würde ich also am Ende eher das Meer wählen.
Okay, verständlich. Ich glaube, ich würde es ähnlich machen. Ich mag die Berge auch nicht ganz so doll.
Ja, ist irgendwann sozusagen, also am Meer kann man sich nicht satt sehen.
Ja,
Nicht? Der
eben.
Himmel ist immer anders.
Ja, das stimmt. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Okay, ich glaube, wir haben jetzt echt schon ziemlich lange miteinander gequatscht. Ich hätte auch noch 8000 weitere Fragen, aber ich glaube, ich komme langsam mal zum Ende und würde als letzte Frage von dir wissen wollen, wie wir unser Gespräch betiteln. Hast du eine Idee? Also normalerweise kommt der Name des Gastes drin vor, also dann dein Name und irgendein spannend klingender Titel wäre super.
Na, das war jetzt ja eher sowas zur politischen Biografie, ein Gespräch zur politischen Biografie.
Ja.
Also ja, natürlich nicht vollständig, weil es das nicht sein kann, aber doch ganz umfassend. Von Kiel nach Berlin, ne?
Dann nehmen wir doch das.
Ja.
Finde ich gut. Ja, prima. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es geschafft. Du hast dich tapfer geschlagen.
Ja, vielen Dank.
Danke für deine Zeit. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit allem, was du tust. Und wir laufen uns mit Sicherheit nochmal hier im Regierungsviertel über den Weg.
Ist ja nicht weit.
Eben. Dann sage ich wie immer, over and out.